Ich habe immer Geld verdient, auch wenn ich keinen einzigen Blumentopf gewonnen habe. Ja, weil es gibt genügend Leute, die ein gut gerittenes Pferd haben wollen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einem neuen Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark, und mir virtuell gegenüber sitzt die erfolgreiche Reining-Trainerin Silvia Rytschepka. Hallo Silvia.
Hallo Linda.
Habe ich das richtig ausgesprochen? Weil dein Name wird ja ohne E geschrieben, habe ich jetzt festgestellt.
Genau, also mein Spiel ist
Rytschepka. T-S-C-H wird das gesprochen. Ja, genau.
Du lebst aktuell in der Schweiz, ist das richtig?
Österreich,
upsi. Aber sehr weit weg Richtung Tschechien schon rüber, oder?
Nee, eigentlich in der Nähe von Wien.
Ja, ist natürlich an der Grenze, ja.
Genau, ja. Ich habe mal geguckt, ja. Ich wollte vielleicht den Roger Kupfer besuchen und vielleicht mal bei dir vorbeifahren, aber der Roger ist in Bayern und bis zu dir ist es echt nochmal eine Riesenecke, ne?
Ja, sind schon nochmal, also von Freistadt ist der immer noch, oder? Oder ist der, ich weiß gar nicht, wo der
irgendwo
genau
bei München
ist, aber ja, genau. Also von München sind es ungefähr vier, fünf Stunden nochmal.
Ja, sehr schön. Supi, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Erstmal für alle, die dich noch nicht kennen, wie würdest du deine aktuelle Berufsbeschreibung nennen?
Trainer. Ja, ganz genau. Ja.
Sehr schön. Genau, wie genau, da kommen wir gleich noch zu. Dann fangen wir doch einfach mal vorne an. Wo bist du geboren und wie bist du zum Pferd gekommen?
Geboren bin ich in
Starnberg, Nähe von München. Mhm. Aufgewachsen eigentlich auch in der Nähe von München und ich hatte überhaupt kein Interesse an Pferden. Meine Eltern waren so pferdebegeistert, beziehungsweise meine Mutter. Und die wollte immer, immer Pferde haben und die sind irgendwann dann mal nach USA gegangen. Die wollten nie klassisch reiten. Mhm. Und sie hat gesagt, nee, sie möchte was mit Pferden zu tun haben, aber halt im Western-Stil. Und dann haben die das, ja, haben sie es halt in Amerika kennengelernt und dann sind auch schnell die ersten Pferde gekommen und so bin ich dann dazugekommen.
Sehr schön. Ja. Wann war das ungefähr? Also wann bist du geboren?
Ich bin 76 geboren, also werde nächstes Jahr 50. Und ich war damals ungefähr 9 Jahre alt, wo meine Eltern, ich muss dazu sagen, meine Eltern waren geschieden. Und ich bin bei meinem Vater aufgewachsen und war somit erstmal nur alle 14 Tage bei meiner Mutter praktisch und bin so halt zu den Pferden gekommen, aber wie gesagt, nur so alle 14 Tage, genau.
Wer war dann so dein erster Reitlehrer? Also hast du tatsächlich mit Western begonnen gleich?
Ja, genau. Ich habe gleich mit Western begonnen und naja, erster Reitlehrer waren wir selber. Also meine Mama hat mir halt so geholfen, so gut wie es ging, gell? Aber ich hatte eigentlich nie Reitunterricht als Kind. Wir haben halt brave Pferde gehabt oder auch nicht. Die ersten waren, glaube ich, was war das? Haflinger, Knappstrupper, Pinto. Genau, das waren die 3 ersten Pferde, wo wir hatten. Damals, ich weiß nicht, das wird niemandem mehr was sagen, aber du kennst es vielleicht noch, den Heinz Nowinski. Mhm. Durch den sind dann meine Eltern in Deutschland dazu gekommen und der hat uns auch die ersten Pferde damals verkauft.
Mhm. Und ja. Wo hast du das erste Mal Westernreiten gesehen? Auf einer Messe oder auf Turnieren? Oder?
Ich habe es gleich durch meine Eltern gesehen praktisch. Also ich war jetzt vorher nie auf irgendein Turnier, aber dann, glaube ich, das erste Turnier, wo ich mich so bewusst dran erinnern kann, war, glaube ich, die Amerikaner, wo die damals in München noch war.
Okay.
Weil das erste Mal, dass ich gestartet bin, war die Amerikaner. Das war mein allererstes Turnier.
Fang mal klein an.
Ja, und das war dann 92 und ich glaube 90 und 88 war sie noch in München. Also es war 92 war das erste oder zweite Mal, wo sie in Augsburg dann war.
Und was bist du auf deinem ersten Turnier geritten? Mit was und welche Klassen?
Cutting, eigentlich nur. Also ich habe mit Cutting begonnen dann. Da war ich meine, dass ich 12 Jahre alt war damals bei der ersten Amerikaner. Und 12 oder 13. Und ja, genau. Und es war gleich ziemlich gut. Naja, obwohl, nee, Blödsinn. Blödsinn. Die erste Amerikaner war gar nicht gut. Die 2 Jahre drauf dann war richtig gut. Ja. Ja, aber das war völlig planlos halt. Wir sind da einfach, unsere ganze Familie war ziemlich planlos am Anfang. Wir haben uns halt einfach dann irgendwann die Pferde gekauft und haben das halt einfach learning by doing. Gell?
Ja, und hattet ihr damals schon Trainingsmöglichkeiten für Cutting? Das ist ja immer sehr schwierig, ne?
Nee, also wir hatten eine elektrische Kuh damals. Das war das Einzige. Und ab und an sind wir halt mal, haben die Pferde eingepackt und sind halt mal da zu einem Kurs gefahren oder was halt auch immer. Gerade das war ja damals alles noch ganz klein. Gell?
Ja,
unsere erste Ranch war in Niederbayern. Da hatten wir eine Reithalle, die war, lass mich überlegen, die war irgendwie so 12 Meter auf 20 Meter oder so, weil es so gerade das halt ein Dach drüber war und man so ein bisschen, es war mehr so ein Ferienhof, wo auch die Leute zum Ausreiten gekommen sind. Und ja, und da haben wir mein erstes Quarterhorse, was ich bekommen habe, haben wir damals für $2.500 gekauft. Können sich vielleicht der ein oder andere kann sich noch daran erinnern, an die graue Stute TuS Potassium hieß die. Mhm. Das war eigentlich dann mein Erfolgspferd über die ganzen Jahre meiner Cutting-Karriere. Mhm. Ja, genau.
Das heißt, als Jugendliche bist du hauptsächlich Cutting gestartet oder nur?
Nur.
Okay.
Nur. Ich habe mit Training relativ spät angefangen. Okay. Also ich habe dann irgendwann ich war 20 ungefähr, 19 oder 20, kurz bevor ich nach Ungarn gegangen bin, habe ich mit Training angefangen. Also so 99 rum war das.
Wie kam das? Wie kam die Idee?
Weil ich damals im Cutting gab es kein Turnier mehr in Europa, was ich nicht gewonnen hatte zur damaligen Zeit. Und dann wollte ich eigentlich nach USA gehen. Und zu der Zeit wurde aber Rainbow Valley Ranch eröffnet oder 2 Jahre vorher schon, ja. Und der hat das mitgekriegt, dass ich nach USA gehen wollte und hat mir dann ein Jobangebot gemacht damals.
Mhm.
Und ich war vorher schon, habe ich mich schon selbstständig gemacht, also mit 18 damals habe ich die Anlage von meinen Eltern übernommen dann, weil die hatten keine Lust mehr, die wollten nicht mehr, die haben eigentlich dann komplett aufgehört mit dem ganzen Pferdesport. Und dann habe ich mir gedacht, oh geil, ich mache das und habe das damals dann auch selber finanziert alles. Und dann saß ich da auf dieser Anlage, denke mir, ja, alles super cool, funktioniert auch so ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ich da die nächsten 20 Jahre sitzen will, bis das abbezahlt ist. Gell?
Das heißt, nach der Schule bist du sofort in die Selbstständigkeit gewechselt und hast den Hof geführt?
Ja, also ich war am Gymnasium und habe nach der 10. hast du ja automatisch damals, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals hattest du ja automatisch nach der 10. die mittlere Reife. Und dann wollte ich ein Jahr USA machen, habe ich auch gemacht und wollte danach eigentlich mein Abitur fertig machen und Mathematik studieren.
Oh, das ist ja eine andere Richtung.
Ja, also Mathematik, Physik wollte ich machen, ja. Und in der Zeit, wo ich in Amerika war, sind meine Eltern aber umgezogen und hatten den neuen Hof praktisch. Und das war natürlich nicht mehr in der Nähe von meiner alten Schule. Und nachdem ich dann zurückgegangen bin, bin ich nochmal kurz in die Schule gegangen. Und mit dieser neuen Schule konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Ja, also in der Schule, wo ich davor war, da waren wir 6 Leute in der Klasse. Das waren 5 Jungs und ich. Und den mathematischen Zweig. Und das war einfach die eine der coolsten Zeiten meines Lebens, ja. Und nachdem sich dann alles geändert hat, bin ich in die neue Schule gegangen, hat einfach nicht mehr gepasst für mich und habe mir gedacht, okay, was machst du? Du hast die Wahl Pferdetraining oder die Schule weiter durchziehen und dann habe ich mich fürs Pferdetraining entschieden.
Bei wem warst du in den USA das Jahr lang?
Zu der damaligen Zeit war ich noch beim Morgan Libert. Weiß nicht, ob das noch jemand was sagt. Das ist ja fast 25 Jahre her oder so, oder 30 Jahre her, gell?
Ja.
Ja, 25 ungefähr. Das war damals der Trainer auf der Babcock Ranch.
Smachikolina.
Ja, genau. Und auch ein bisschen, ich bin so ein bisschen getourt, also es war teilweise noch bei Cutting-Reitern ein bisschen in die Reining reingeschnuppert, Dann beim Chuck Liptl war ich eine Zeit lang einfach so durch die Gegend getourt.
Überall. Wie war das so für dich, diese andere Welt? Also was fandst du vielleicht toll in den USA und was vielleicht nicht?
Also ich fand, was ich an den USA toll fand, natürlich der Sport kommt daher, gell? Drum ist das halt so das Mekka für uns. Zur damaligen Zeit hätte ich nicht leben wollen eigentlich in den USA, wo ich das Jahr damals drüben gemacht habe, weil ich, die Mentalität hat mir nicht so, also es ist ein wahnsinnig freundliches Land, aber zur damaligen Zeit fand ich das sehr oberflächlich. Weißt, das war so alles wahnsinnig freundlich und immer wow und irgendwie gibt's nichts Schlechtes, aber wenn es dann so ins Eingemachte geht, dann dreht sich das halt alles recht schnell. Gell? Das hat mir einfach, das hat mich damals in meinen jungen Jahren irgendwie gestört. Ja, und dann, ja genau, dann habe ich das halt gemacht mit der Ranch zu Hause und habe das die 2 Jahre, Blödsinn, dazwischen war ja viel länger Zeit. Also von, ich glaube mit 16 bin ich zurückgekommen aus USA, schwer die Timetable da jetzt genau hinzukriegen, aber so im Groben bin ich mit 16 aus USA dann zurückgekommen. Und ja, habe dann eigentlich ins Profilager sofort gewechselt. Mhm. War ja noch im Cutting-Sport aktiv zu der Zeit. Mhm. Und bin dann mit 19 oder 20, habe ich mir dann gedacht, okay, mit 20, weil genau 2 Jahre habe ich die Ranch selber geführt. Und habe gesagt, nee, okay, das möchte ich nicht die nächsten 25 Jahre so machen. Ich probiere das mit USA. Ja, man dachte, gib dem mal eine Chance. Wie gesagt, dann kam das Angebot damals von Viktor Fröschel von der Rainbow Valley Ranch. Und da haben wir gedacht, wow, cool, da kann ich beides. Ich kann meinen Cutting-Sport noch weitermachen und kann gleichzeitig in die Training reinschnuppern. Und das mache ich einfach. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch nach Amerika gehen.
Ja, schön. Ja. Wo war die Ranch? War die in Deutschland?
Nee, die war in Ungarn.
Ah, in Ungarn. Okay. Mm-hmm.
Und es war für die damaligen Verhältnisse war das wow, ja, es war so eine riesen Ranch. Die hatten, glaube ich, damals 300 Hektar Land. War alles super schön hergerichtet. Die hatten Daniel Like a Cowboy und Smartinoff. Das waren die Erfolgspferde von denen damals. Und der Smartinoff, der war so ein bisschen antrainiert im Cutting. Mhm. Also damals war der Bozo Rogers davor der Trainer. Und der hat so ein bisschen rumgespielt mit dem an der Kuh. Ja. Der wusste, was eine Kuh war, aber war jetzt nicht fertig trainiert. Und ich bin damals, das war, glaube ich, Anfang des Jahres, so Januar, Februar oder sowas, wo ich runter bin. Und in dem Jahr dann war auch im September eben wieder die Amerikaner. Mhm. Und dann hatte ich praktisch dieses halbe Jahr Zeit und habe den Smartinoff bekommen, eben um umzustellen. Und es war sehr cool damals, weil der Vern Sapurger war ja damals dort unten Reining-Trainer. Mhm. Und wir haben den dann parallel geschaut. Also er hat ihn in der Reining geschaut und dann haben wir ihn umbeschlagen und ich habe ihn in der Cutting geschaut. Und es war natürlich für damals, war das wow, für die Leute, dass man das machen kann, so ein Pferd in 2 Disziplinen. Und und habe dann damals auch auf der Amerikaner mit dem dann gewonnen.
Cool, das heißt, du hast so also das Jobangebot auf der Ranch bekommen und wurdest da angestellt oder warst du da selbstständig?
Genau, nee, wurde angestellt da dort. Genau.
Weil das ist ja das, was ich den jungen Mädels von heute sage, das kannst du dann auch gut beurteilen. Also sich selbstständig mit einer eigenen Anlage zu machen, ist ja eine ganz andere Verantwortung als Anlagenbetreiber, wie einen Trainer auf einer Anlage, wo es Mittel und Pferde gibt, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Also ich habe 3 Varianten gemacht. Ich hatte eine eigene Anlage. Mhm. Ich war angestellt und dann die letzten, also seit 2002 bin ich selbstständig, aber eingemietet. Mhm. Ja. Ich für mich würde nie wieder eine eigene Anlage wollen. Das ist aber Geschmackssache. Ich bin mehr der Freiheitsdenker. Ich möchte morgen meine Sachen packen können und frei sein. Mhm. Ja. Deswegen war ich nie mehr so der Typ, der sich irgendwas kaufen wollte. Ja. Ich sehe aber sowohl darin Vorteile als wie Nachteile, als oder vom Eingemietetsein gibt es auch Vor- und Nachteile. Ja? Aber für mich funktioniert das besser, das Eingemietetsein.
Sehr schön.
Angestellt wäre auch nicht mehr meins. Ich treffe einfach gern meine eigenen Entscheidungen. Aber wie gesagt, das muss man immer abwägen. Gell? Hat alles sein Für und Wider. Die schwierigste Variante ist natürlich die eigene Anlage. Das ist völlig, völlig klar. Ich glaube, da braucht man auch jemand, wenn ich mir denke, in der Position, wo ich jetzt bin, wenn ich eine eigene Anlage hätte, die selber führen müsste, plus die Pferde trainieren, ist, denke ich, dem kann man nicht wirklich gerecht werden. Also du brauchst irgendjemand, normal ist ja immer Mann und Frau, wo der Mann der Trainer ist, die Frau im Hintergrund alles checkt. Ja. Mhm. Aber so alleine würde ich das nicht machen wollen. Also auf keinen Fall.
Das heißt, auf der Green Valley Ranch hast du dann auch eng mit Vern Sapergia zusammengearbeitet?
Ja, genau. Ich meine, wir haben ja später dann auch also wir waren ja verheiratet, wir waren, ich glaube, 16 oder 17 Jahre waren wir in einer Beziehung. Wir kannten uns aber vorher schon. Also hat natürlich auch so ein bisschen mit dazu beigetragen, die Entscheidung. Genau. Und dort habe ich dann mit dem Vern zusammen in die Reining reingeschnuppert. Also habe dort angefangen. Ich habe vorher schon ein Jahr oder so, habe ich schon selber ein bisschen rumprobiert. Ja, weiß nicht, ob man das jetzt, ich meine, habe dann auch mal das Finale da auf der, in Kreuth im Finale geschafft, ja, aber das war halt so mehr, damals bist du ja auch noch mit einer 68 ins Finale gekommen, ja, waren ja andere Zeiten. Aber dann, also 98 bin ich nach Rainbow Valley und 99 habe ich dann die Deutsche Für Tour, die gewonnen in Kreuth. Also es ging dann irgendwie recht schnell alles. Ja. Aber danach kamen viele Löcher.
Ja. Wie lange warst du auf der Green Valley Ranch bis?
Rainbow Valley Ranch war ich dreieinhalb Jahre ungefähr.
Mhm. Und dann ging sie weiter?
Dann haben wir einen kurzen Abstecher gemacht nach Italien, weil wir damals ein gutes Angebot bekommen haben. Ja, hat sich dann rausgestellt, war nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann habe ich gesagt, boah, ich will einfach wieder in die Selbstständigkeit. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Und wir haben damals auf Rainbow Valley haben wir relativ viel österreichische Kunden gehabt. Mhm. Und ein Teil davon sind richtig gute Freunde geworden. Und die habe ich damals kontaktiert und habe gesagt, hey, schaut doch mal, Österreich könnte ich mir super gut vorstellen, weil das so, ja, es liegt so zentral von Europa, gell? Du bist schnell in Kreuth, bist schnell in Italien. Und ja, wir haben uns mit denen einfach super gut verstanden. Habe ich gesagt, sie sollen mal schauen, ob es da irgendwas in der Richtung gibt, jemand, der eine Anlage zu vermieten hat oder wie auch immer. Mhm. Und so bin ich nach Mitterndorf an der Fischer gekommen. Die waren damals, die hatten einen relativ oder sehr großen Hof und waren interessiert daran und haben uns mit denen getroffen und haben sie gesagt, boah, sie würden das bauen. Also wir haben gesagt damals, was braucht man? Und haben sie gesagt, ja, die können das machen. Haben die dort eine 30-60 Halle hingestellt und 50-100 Außenplatz, 40 Boxen. Cool. Und da war ich ewig, bis vor 7 Jahren. Also der einzige Grund auch, warum ich von dort weggegangen bin, ist, weil damals der Besitzer dann aufgrund vom Alter verstorben ist. Und dann haben sich halt die Dinge ein bisschen geändert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist an der Zeit, was Neues zu suchen. Ja. Und so bin ich dann in Wiener Neustadt gelandet.
Schön. Und wie ist das so jetzt? Ich hoffe, das ist nicht zu persönlich, aber wie ist es, mit dem Mann zusammenzuarbeiten? Weil ich persönlich bin mit dem Nichtreiter verheiratet. Und gerade so im Sport und der Stress und die Selbstständigkeit, wie würdest du das so sehen, Ritt, in der Retro-Perspektive?
Also ich bereue überhaupt gar nichts, was ich gemacht habe. Das war eine tolle Zeit. Meine nächste Beziehung war mit jemandem, der nichts mit Pferden zu tun gehabt hat. Ja, also ich würde das jetzt aber nicht unbedingt sagen. Ich finde, es ist schwieriger, weil du hast natürlich im Alltag im Trainingsalltag gibt es Probleme, gibt es Sachen, die du bewältigen musst. Natürlich nimmst du das mit nach Hause. Ja? Also du kannst das nicht, es ist nicht sehr leicht zu differenzieren, dass du dann sagst, ja, okay, jetzt sind wir zu Hause, jetzt sind wir in der privaten Welt. Ja? Also, und somit bist du halt 24/7 zusammen. Und ich glaube, das waren wir mindestens über 10 Jahre, 12 Jahre, waren wir vielleicht mal eine Woche, 2 Wochen oder so getrennt. Gell? wie gesagt, ich bereue überhaupt nichts. Meine jetzigen Beziehung ist ein Nichtreiter. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Und jetzt bist du quasi seit der letzten, hast du jetzt noch einmal die Anlage gewechselt, hast du gerade gesagt, wo du jetzt bist?
Genau, seit ich in Österreich bin, habe ich nur einmal gewechselt. Genau, jetzt bin ich in Wiener Neustadt, dort, wo die österreichische Futurity immer stattfindet, beim Helmut und Dennis Schulz.
Und wie sieht da so deine Tätigkeit aus? Also was hast du für Trainingsmöglichkeiten, wie viele Brittpferde?
Du, Trainingsmöglichkeiten sind super. Also wir haben zwei Hallen, eine ist 3066, die andere ist 3060. Ist ein Veranstaltungsort, also sind alle, die Infrastruktur ist perfekt, vom Roundpen, tolle Boxen. Also ich bin mega, mega happy dort. Ja.
Und wie bewältigst du deinen Trainingsalltag? Hast du Co-Trainer, Mitarbeiter?
Also ich habe sehr, sehr stark reduziert. Ja. Also es gab Zeiten, da hatten wir so um die 60 Pferde im Training, mhm, mit 6 Co-Trainern. Und das war auch eine tolle Zeit. Aber das damals war natürlich die Qualität der Pferde noch nicht so vorhanden, wie sie jetzt ist. Ja. Das heißt, du hast halt sehr viele nette Pferde gehabt und du musstest so, es gab ja auch noch nicht so, dass die Leute sagen, boah, ich bringe jetzt der Silvia da die super tollen Kracher. Ja. Das hat man sich ja auch über die ganzen Jahre erarbeitet. Gell. Und somit waren halt so unter diesen 60 Pferden waren halt dann diese 2, 3, 4 dabei, wo teilweise auch jemand gar nicht wusste, was er für ein tolles Pferd hat. Gell? Und dann durch den mehr Erfolg und so hat sich das natürlich dann auch irgendwann gedreht. Und jetzt haben wir so im Schnitt so um die 25 Pferde ungefähr, Maximum. Mhm. Also wenn es geht, mich stört es auch nicht, wenn es nur 19 oder 20 sind.
Okay. Ja. Und bist du noch in der Cutting hobbymäßig vorhanden oder machst du jetzt wirklich nur noch Reining?
Nur noch Training. Das war auch eine tolle Zeit, aber da in Europa, finde ich, bist du da sehr schnell am Limit, weil ich meine, jetzt hat sich es ein bisschen geändert. Zu der damaligen Zeit, wo ich aktiv war, da gab es nur die Open Cutting und die Jugend Cutting und die Amateur Cutting. Da durftest du überall 2 Pferde reiten. Mhm. Das heißt, wie viele Pferde hast du im Training?
Ja,
das,
okay.
Also als Open Reiter nur noch 2. Und dann noch, weißt du, davon kannst du nicht leben. Also da hast du halt andere Pferde, also normale Pferde, Freizeitpferde, was auch immer trainiert. Und dann hattest du halt deine 2, 3 Cutting-Pferde und dann auch der ganze Aufwand. Und damals, wo das erste Mal dieses BSE kam, wurde das auch wahnsinnig schwierig, Rinder selber zu behalten, zu transportieren, diese Bestimmungen sind. Ist alles so aufwendig geworden und auch vom Finanziellen natürlich, gell, mit der Cattle Charge und also da ist einfach der Kundenkreis auch sehr, sehr klein. Gell.
Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Ich war tatsächlich 2007 3 Monate bei Benny Gutrone, das war ein ganz erfolgreicher Chaos-Trainer, weil ich mich auch sehr dafür interessiert habe, aber die Szene in Deutschland ist zu klein, es ist zu schwer, die Pferde am Rind zu trainieren und gerade im Cowhorse, dann sliden die an dem Rind vorbei, weil der Boden nichts ist und so. Das ist einfach, ich finde, es macht unheimlich Freude auch den Pferden, das merkt man, weil die auch Bock drauf haben, aber es ist in Deutschland super schwer zu realisieren.
Ja. Ja, und das ist cool, das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Weißt du, so das, ich fand das Cutting-Pferd-Trainieren immer wahnsinnig einfach, weil die Pferde einen Sinn da drin sehen. Weißt du, die haben, das ist denen, der Instinkt ist da, die wollen was mit der Kuh machen und du bist eigentlich nur derjenige, der sagt, du machst das richtig oder falsch, aber die wollen das machen. Ja. Und das hat mich dann so fasziniert an der Reining, weil warum soll ein Pferd, wo sieht das Pferd einen Sinn drin, im Kreis zu gehen? Ja? Und dieser Punkt, das ist auch so meine Philosophie, das hinzukriegen, dass die Pferde das gerne machen.
Mhm.
Ja, weil da, finde ich, hat die Reining-Szene, ich drücke das jetzt mal vorsichtig höflich aus, finde ich etwas Bedarf, dass das Ganze nicht so ausschaut, wie wenn die Pferde keine Lust drauf haben.
Ja, sind wir ja beim Thema Motivation. Wie schaffe ich es, mein Pferd zu motivieren, gut mitzuarbeiten?
Genau.
Und ich fand auch immer, dass die Pferde, wenn die am Rind waren, die viel besser im Rollback und im Stopp waren, weil die ja wieder bei der Sinnhaftigkeit. Es macht Sinn, zügig anzuhalten, Sinn, zügig rumzuspringen. Das kommt ja alles aus der Arbeitsreitweise. Und das ist ja das Schöne, dass es eine Sinnhaftigkeit hat. und die Pferde einen Sinn drin sehen und dann auch gerne mitarbeiten und das nicht halt 30 Mal hintereinander machen müssen. Ne?
Ja, absolut.
Ja, deswegen sage ich ja immer, es gibt nur gutes und schlechtes Reiten. Es ist egal, ob es Western, Pleasure, Reining, ja. Dressur, das ist immer dem Pferd angepasst, aber natürlich sind die Pferde, da können wir auch mal kurz zukommen, ist ja irre, wie die Pferde sich entwickelt haben, oder? Also das hört sich immer doof an, aber ich sag vom Material ist das ja Käfer gegen Porsche.
Gegensatz. Absolut. Absolut. Und ich glaube auch jetzt, wenn wir jetzt vom Spitzensport ausgehen, wenn man jetzt mal sagt, ich sage jetzt mal die Top 5 Reiter in Europa, die können auch in den USA, haben sicher die Qualität da drüben auch mitzuhalten, dann hast du ohne das Pferd keine Chance mehr, ist egal, wie gut du reitest. Ja. Ich meine, du kannst natürlich das gute Pferd auch, Entschuldigung, verkacken, ja, das ist ganz klar, aber ohne die Qualität am Pferd, wenn du nicht das Pferd hast, was die Kapazität hat für den Score von 75, dann brauchst du nicht mitreiten.
Ja. Ja, ich glaube sogar, dass wir Europäer bessere Reiter sind, weil wir auch normale Pferde zu guten Pferden machen mussten. Ich
war
auch
absolut da.
Und die haben einfach so extrem gutes Material, das hört sich immer doof an, aber das ist so, dass sie einfach zum Teil viel schlechter reiten, weil die Pferde es viel mehr anbieten.
Absolut. Da stimme ich dir auch voll zu. Also ich glaube, in den USA, also schlechtere Reiter, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben andere Erfahrungen im Training. Ja, also wir sind viel technischer, gehen viel mehr ins Detail und müssen uns viel mehr mit Problemen auseinandersetzen. Und ich glaube, das Auseinandersetzen der Probleme macht uns zu sehr guten Trainern. Ja. Was die Amerikaner uns, glaube ich, im Vorteil haben, dadurch, dass die diese immense Qualität haben und den Platz, ja, diese großen Flächen, es macht einfach einen Unterschied, ob du in 30-60 trainieren musst, weil du musst die Pferde ständig angreifen, du kannst sie viel weniger loslassen, ja. Oder ob ich sage, ich habe hier mal 70 mal 140, ja, und kann auch in diesen großen Arenen showen. Und da komme ich natürlich auf ein anderes Tempo. Und das Ganze, was bei uns manchmal vielleicht ein bisschen zu mechanisch ausschaut, kann ich halt so deutlich freier aussehen lassen. Mhm. Ja.
Also die haben die größere Auswahl an guten Pferden. Wir haben auch mittlerweile gute Pferde, aber natürlich nicht in der Dichte wie die Amerikaner. Also ein guter deutscher Trainer hat vielleicht 3-4 und die haben vielleicht 10-15, so ein Andrea Fabani von den gleichen, plus die besseren Trainingsbedingungen. Dann kommen wir noch kurz zum Thema Blutlinien. Was sind denn so deine Lieblingsblutlinien und warum?
Da lege ich mich gar nicht fest, weil ich sehe jedes Pferd als Individuum. Was für mich mehr zählt, ist die Conformation, also wie sie gebaut sind. Charakter kannst du natürlich erst sagen, wenn du mit ihnen arbeitest. Ja. Also wenn du jetzt natürlich einen Jährling oder sowas kaufst, dann fällt der Teil natürlich jetzt erstmal weg. Ja. Blutlinien, natürlich kannst du sagen, pauschal, für mich funktionieren besser die eher sensibleren Pferde. Das ist mehr mein Metier. Also Spooks Got a Wheels, Gunner Treasure, wo viele eher sagen, die gehen schon so in Richtung, dass sie für sie heiß sind. Ja? Das ist ein Typ Pferd, mit dem ich wirklich sehr, sehr gut klarkomme. Aber im Grunde ist mir die Blutlinie völlig egal, auf was ich sitze.
Ja. Kommt das, meinst du, aus deiner Kau-Vergangenheit? Weil gerade Kau, Cutting, Kauhorse sind ja sehr sensible, reaktive Pferde, dass du da dein Gespür dafür schulen konntest?
Nee, ich glaube, also ja, hätte ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, ja. Aber dadurch, dass so ein anderer Trainingsansatz ist, würde ich jetzt das eher mal nicht sagen, sondern es ist mehr so, ich reite nicht gern mit Kraft. Ja, und das sind halt Pferde, wo Kraft eher kontraproduktiv ist.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich mag auch gerne sensible, feine Pferde, aber diese Pferde kann man ja nur über Lob trainieren, überhaupt nicht über Druck. Das sind ja oft die Pferde, die Druck nicht vertragen. Aber die machen natürlich total Spaß, wenn die im System sind, ne? Und die Lösung suchen wollen und die das anbieten. Die bieten es dann auch manchmal zu sehr an. Das heißt, wenn man eine Pobacke anspannt, tun die schon irgendwas. Aber es ist natürlich am Ende das schöne, feine Reiten, was unheimlich Freude macht, was es aber auch wieder sehr schwierig macht.
Es macht es ja viel, viel schwieriger zum Schauen. Mhm. Aber wenn du es geschaut kriegst, ist es natürlich, also haben sie halt auch diese Athletik und dieses Tempo, um dann wirklich mitspielen zu können. Gell? Du hast halt immer die andere Variante, ist halt das bisschen chilligere, sicherere, ist auch schön, ja. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß nicht, mir liegt mehr das Sensiblere. Mhm. Ja.
Und du sagst Confirmation. Sagen wir mal, du gehst durch einen Stall, du willst einen Zweijährigen kaufen. Was ist für dich ein No-Go und was ist für dich so auf den ersten Blick, boah, mega, finde ich super?
Boah, da können wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Yeah. Also ich würde mal sagen, als erstes ist für mich, als wichtigstes für mich die Oberlinie. Mhm. Ja. Einfach die Verhältnisse, wie weit zieht der Widerrist in den Rücken rein, wie lang ist das Mittelstück. Ja. Und für mich ist, desto länger der Widerrist, desto besser. Mittelstück so kurz wie möglich. Dann der Kipppunkt von der Lende hinten muss passen. Natürlich, wo setzt das Nackenband an? Ist es vorgelagert? Und du kannst natürlich, du findest kein perfektes Pferd, aber dann ist die Frage, welche Schwachstelle hat er und wie kann er die kompensieren? Ja? Und so schaue ich es mir halt an, weil ich sag mal, wenn du jetzt halt dir ein Fohlen beurteile ich nicht gern. Mein liebstes Alter ist also Jährling November, Dezember, also kurz bevor sie zwei werden. Das ist so das Alter, wo ich am liebsten Pferde kaufe. Mhm. Weil da bin ich mir eigentlich so sicher, wie man sich sein kann. Das Restrisiko hast du ja immer, dass ich keinen Fehler mache. Ja. Die Winkel verändern sich ja nicht mehr. Ja. Das Einzige, was sich irgendwo mit dem Wachstum verändern kann, ist das Mittelstück. Und das musst du halt, also von der Oberlinie das Mittelstück, das muss man halt irgendwie ein bisschen mit einplanen, dass das noch etwas länger werden kann. Aber ansonsten verändern sich ja die Winkel nicht mehr. Drum siehst du eigentlich vom Fohlen an, was du als altes Pferd hast. Dann, ja.
Ja, fand ich schön zu hören, weil ich bin auch so ein Widerrist-Freak. Weil mein Ansatz ist, wenn die Schulter oben ist, kann die Hinterhand runter. Und wenn die Schulter nicht hochkommt, kann die Hinterhand auch nicht runter. Das ist ja auch bei euch beim Stoppen, beim Rückwärtsgehen.
Genau.
Athletik, wie die zusammenklappen, ne?
Genau.
Da sieht man natürlich mittlerweile leider sehr viele Pferde, die wir nennen das sehr rumpfig und tonnig, die eigentlich keinen Widerriss haben und sehr tief angesetzten Hals. Ist natürlich manchmal schwierig, dann die Schulter hochzukriegen. Ne? Ist natürlich die Pferde, die wirklich einen schönen, ausgeprägten Widerriss, wie du gesagt hast, tief, die schön in den Rücken reinreicht haben, die haben es viel einfacher, den ganzen Schultergürtel zu heben und dann auch hinten besser drunter zu kommen. Ne?
Und für mich ist es ein Riesenfaktor von der Langlebigkeit. Mhm. Ja, also für mich ist es einfach, desto besser, aber ich bin Fanatiker, was Balance angeht und Symmetrie. Mhm. Und das macht für mich die Langlebigkeit aus und das beugt für mich auch die Verletzungen vor. Ja,
ja, ja.
Weil das ist was, worauf ich eigentlich wahnsinnig stolz bin. Also ich habe in meiner ganzen Karriere, also ich habe das bei zwei Pferden mal gemacht, dass ich die habe einspritzen lassen, einfach weil ich mitreden will, weil ich wissen will, wie fühlt sich das dann an. Aber ansonsten habe ich, also ich spritze keine Pferde ein, noch nie in meiner ganzen Karriere nicht.
Also du meinst jetzt die Gelenke spritzen?
Genau.
Da gibt es ja zwei Formen. Da gibt es ja einmal nur die Gelenkflüssigkeit spritzen, ne? Und einmal halt auch mit Cortison, was ja auch Cortison, etc. Ja. betrieben wird, ja. Ne? Um die Gelenke auch präventiv zu schonen, weil die Gelenke stark belastet werden, was natürlich in Amerika sehr gängig ist. Also für alle, die das nicht wissen, das ist, manche machen das einfach schon präventiv, um die Gelenkschmiere zu unterstützen, weil das Gelenk eine höhere Belastung hat. Genau.
Ja, aber ist halt dann auf Dauer gesehen eher kurzlebig. Ich meine, USA hat sowieso einen anderen Ansatz dazu. Ja.
Genau.
Die sehen das als Hilfe an, ja, wo wir einfach eine andere Einstellung dazu haben. Ja.
Genau.
Für mich funktioniert es nicht. Also ich möchte es nicht machen, ja. Und ich finde, wenn du es schaffst, die in Balance und Symmetrie zu halten, hast du auch gleich null Sehnenprobleme oder Gelenksprobleme, weil du einfach überall die gleichmäßige Belastung hast. Mhm. Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Dann kommen wir noch kurz ein bisschen privat. Hast du Hobbys?
Hobbys, ja. Ich bin ja voll Sportfreak. Also ich mag alles, was mit Sport... Also ich mache sehr, sehr, sehr viel Sport abseits von der Reiterei.
Sehr schön. Ja, Respekt, mein Mann auch. Ich gucke zu. Ich sag schon immer, beim Triathlon ist ja schon anstrengend, so lange zuzugucken. Ne?
Das stimmt.
Sehr schön. Dann, was wolltest du als Kind immer werden?
Tierarzt.
Sehr schön. Und was würdest du sagen, bist du geworden? Was würdest du deinem, wenn du jetzt dich als Kind sehen würdest, was würdest du ihm sagen, was du heute geworden bist?
Ich bleibe bei Pferdetrainer.
Nochmal, das war gerade dein Mikro, ist manchmal ein bisschen nochmal.
Ich sag, ich bleibe bei Pferdetrainer.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, super, ich würde sagen, das ist der perfekte. Also, wir können noch einmal kurz. Welcher Pferdemensch hat dich extrem geprägt und welches Pferd hat dich ganz besonders geprägt?
Pferdemensch.
Vorbilder?
Vorbilder. Also Vorbilder natürlich.
Du musst noch einmal dein Mikro, irgendwie ist dein Mikro manchmal dann.
Wirklich? Okay.
Ja, so, ja, nochmal.
Ich sag mal, Vorbilder, ich kann dir jetzt zig Namen sagen, weil es gibt, natürlich gibt es, ich habe Respekt vor allen, die irgendwas erreicht haben, und von jedem kannst du was lernen, ja. Mein Ding war immer so, dass mein eigenes Ding zu machen, also selber rauszufinden. Natürlich habe ich mir da und dort Inspiration geholt, ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich das meiste für mich eigentlich selber entdeckt. Mhm. Ja. Und aber natürlich, ich meine, ich habe, glaube ich, 13 Jahre an der Seite vom Wern geritten, ja, was natürlich ein wahnsinniger Horseman ist. Jetzt hat vom Training her, das war eine andere Zeit, das kann man nicht mehr mit dem Stand von heute vergleichen, aber die Horsemanship natürlich nach wie vor, ja. Dann hat Mirko Medili ist ein ganz großer Freund von mir, ja, den ich jederzeit anrufen kann, wenn ich irgendeine Frage habe. Ja, natürlich, Gennaro Landi hat mir geholfen, Bernhard Funk hat mir geholfen. Ja, also ich kann so viele aufzählen, mit denen ich mich jetzt so austauschen würde. Reite ich ein Programm von denen, würde ich sagen, nein. Also da, glaube ich, habe ich meine eigene Geschichte entwickelt. Ich glaube, auch aus dem Grund, als Frau, glaube ich, musst du ein bisschen anders trainieren, wie als ein Mann. Oder trainiert man. Ich glaube, weil du, ich glaube, du kannst halt viele Dinge nicht mit Kraft lösen. Mhm. Ja. Ohne jetzt irgendjemand was, nee, das hat nichts, ich sehe das nicht negativ oder positiv. Ja. Es gibt einfach gewisse Dinge, wo ich gemerkt habe, boah, wenn ich den Weg gehe, da komme ich einfach an meine Grenzen. Und auch so Sachen, die ich einfach, das passt nicht zu dem, was ich machen möchte, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber warum ist das überhaupt so? Warum musst du das überhaupt so machen? Und für mich war der Schlüssel dazu, dass die Pferde körperlich nicht immer in der Lage sind, das zu tun. Und dann geht man halt auf den Weg, dass man das ignoriert und sagt, okay, der muss es halt trotzdem tun, ja. Ohne das zu bewerten jetzt, ja. Also ich sag nicht gut oder schlecht. Für mich ist so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich es schaffe, die Pferde zu 100% oder 100 so nah wie es geht, ja, in den Bereich zu bringen, wo sie entzündungsfrei sind und symmetrisch sind, dann komme ich nicht an diese Probleme. Mhm. Ja, also lege ich wahnsinnig viel Fokus auf diesen Teil, und dann ist für mich das Training irgendwie einfacher.
Was sagst du denn prozentual? Also ich persönlich reite keine Dreijungpferde im Sport, aber wir haben ja auch große Allrounder, die sind deutlich später in der Entwicklung. Aber prozentual, sagen wir mal, Also ich merke das schon bei meinen Vierjährigen, dass eigentlich die Hälfte der Vierjährigen nicht wirklich ready ist körperlich, weil immer noch so viel Wachstum los ist. Wie würdest du das so einschätzen vom Wachstum und Entwicklung?
Da bin ich voll bei dir und natürlich muss man in dem Bereich den ganzen Sport hinterfragen, was ist da gerechtfertigt, was nicht. Ja? Also das darf man auch nicht so wegreden, was wir da alle machen. Ja? Aber deswegen, ich glaube, wenn du nicht, ich habe sehr viele Möglichkeiten jetzt in diesem Bereich, weil ich da wirklich die letzten 10, 15 Jahre geforscht habe, wahnsinnig viel Geld da reingesteckt habe. Das ist eines meiner Hobbys, ja. Noch dazu. Ja. Würde ich nicht das machen, was ich mache, wäre es für mich nicht möglich. Dann bin ich voll bei dir. Dann sind die im Wachstum. Dann musst du Dinge tun, die ich nicht bereit wäre zu tun, um das Ergebnis zu kriegen, was ich mir vorstelle. Mhm. Ja. Dadurch, dass ich aber was entwickelt habe, wie ich es halt schaffe, weil das Problem an dem Wachstum ist ja eigentlich sehr viel die Chiropraktik dann, ja. Und die Entzündungen. Mhm. Ja. Und wenn du es schaffst, sie entzündungsfrei zu halten, hast du halt diesen Schmerzpunkt nicht. Und dieser Schmerzpunkt ist einfach das, was du spürst im Wachstum. Mhm. Okay. Ja. Da habe ich halt einen Weg gefunden, wie ich das mit ohne Chemie hinkriege. Mhm. Ja. Und dann habe ich das nur in sehr seltenen Fällen, das Problem. Und diese Pferde schaffen es auch nicht dreijährig in meiner Welt. Mhm. Ja, also da würde bei mir nichts bei rauskommen, weil da müsstest du dann einfach drüber reiten und so. Und soll man jetzt hier nicht falsch verstehen, wir sind in einem Leistungssport. Also auch ich fordere meine Pferde bis zum Maximum. Aber nur, wenn ich weiß, dass es körperlich machen kann, dann verlange ich es auch von ihm. Ja, und dass wir wissen alle, dass das nicht ohne Druck geht. Ja, aber ich kann für mich, ich kann in den Spiegel schauen und kann sagen, wenn ich den Druck mache, weiß ich, der ist zu 100% fair und ich weiß, dass der körperlich dazu in der Lage ist. Psychisch wissen wir alle sowieso, dass das eine Grundvoraussetzung ist, sonst wissen wir auch, dass am Ende in der Show nichts bei rauskommt. Ja, aber auch eben körperlich, dass sie in einer Verfassung sind, wo die das einfach bewältigen können, ohne einen Schaden davon zu tragen. Ja.
Ja, und da sieht man einfach, wie lang dieser Weg ist, dass man auch das Klientel und selber die Expertise hat, sich so einen Kundenstamm, der die Zeit hat und den Pferden die Zeit gibt und dir das Vertrauen schenkt, wirklich das zu machen, womit du dich gut fühlst, damit du einen guten Job machen kannst, damit es den Pferden trotz der Leistung gut geht, oder?
Genau, ganz genau. Aber ich finde, das ist vielleicht was ganz wichtig ist für viele junge Trainer, weil ich höre immer wieder so dieses Argument, ja, aber ich muss das machen, weil der Besitzer will das und sonst habe ich keine Pferde zum Reiten. Und diesen Weg bin ich nie gegangen, nie. Also ich habe nie ein Pferd geschaut, wo der Besitzer gesagt hat, du musst das jetzt schauen. Dann habe ich gesagt, okay, dann bist du bei mir fehl am Platz. Es gibt andere Leute, die machen das, ich mache das nicht. Sag aber auch dazu, dass es am Anfang meiner Karriere war es mir egal, dann bin ich auch den Haflinger geritten, um Geld zu verdienen. Ja, weil es ist halt diese Einstellung zu sagen, ja, ich will nur die von Anfang an nur diese Top-Pferde reiten. Klar, dann musst du halt auch das liefern, was es braucht. Und da ist man natürlich unter Druck gesetzt. Ich habe immer Geld verdient, auch wenn ich keinen einzigen Blumentopf gewonnen habe. Mhm. Ja, weil es gibt genügend Leute, die ein gut gerittenes Pferd haben wollen. Mhm. Ja. Und ja.
Sehr schön, perfekt. Ich würde sagen, danke, liebe Silvi. Das war der perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich tiefer in dein Training, gerade mit dem chiropraktischen Ansatz. Vielen Dank. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.